Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Sie wieder dabei sind bei der Plattform heute Nachmittag hier bei Radio Free FM. Mein Name ist Michael Trost und das Thema heute Nachmittag heißt Trickbetrüger und Prävention. Wir reden mit der Ulmer Polizei, mit Kollegen bzw. also mit Polizeipublizisten aus der Prävention und von der Kripo über dieses Thema, was momentan eben, ein Unding ist. Anrufe der Polizei, Trickbetrüger, Menschen, die ihr Geld haben gut verlieren, alles in diesem Kontext besprechen wir eine Stunde heute Nachmittag mit meinen Studiogästen. Zum einen von der Kripo Ulm, der Herr Tom Friedrich. Hallo Friedrich, herzlich willkommen hier an der Plattform und ebenso der Herr Klaus Fensterle von der Prävention in Ulm. Ihnen auch herzlich willkommen hier bei der Plattform hier bei Radio Free FM. Ja, Thema habe ich schon so ein klein bisschen angeschnitten, vorweggenommen, aber bevor wir dort ins Detail gehen, bevor wir das Thema dann sozusagen beackern, würde ich vorschlagen, stellen Sie sich einfach vielleicht mal ganz kurz vor, wer Sie sind, seit wann Sie vielleicht auch schon bei der Polizei tätig sind, einfach den Kontext, auch Ihre Arbeit, was genau Sie bei Kripo oder Prävention machen und eben einfach alles, was so für die Hörer in Kürze relevant ist, zu wissen über Sie beide, bevor wir, wie gesagt, ins Thema dann einsteigen.
Ja, guten Tag, mein Name ist Klaus Fensterle. Ich bin bei der Prävention hier beim PP Ulm beschäftigt. Bin schon seit fast 40 Jahren bei der Polizei und mache Prävention eigentlich schon seit über 20 Jahren und bin jetzt hier mein eigentliches Steckenpferd ist die Einbruchschutzberatung, die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle und in dem Zusammenhang natürlich auch mit involviert in Betrugsgeschichten bzw. in Vorträge zu Betrugsmaschen, was mit mir ein Hauptthema ist. Die Prävention hier in Ulm hat noch weitere Bereiche, die sie abdeckt, und zwar die Kriminalprävention als solches mit der Drogenprävention, Gewaltprävention, mit Medienkompetenz, ebenso dann die Verkehrsprävention hier. Ein großer Bereich ist die Radfahrausbildung der Klasse 4 Schüler und weitere Dinge mehr.
Also sehr breitbandig, was Sie als Themen bearbeiten. Und ich nehme an, es sind dann auch zahlreiche Menschen tätig. Oder wie viele sind im Umfeld der Prävention Mitarbeiter von Ihnen, Kollegen, die da arbeiten?
Ja, wir sind derzeit 28, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Sind hier sehr gut beschäftigt.
Ja, auch von mir herzlich willkommen, guten Tag. Mein Name ist Tom Friedrich, ich bin von der Kriminalpolizei in Ulm, bin seit 36 Jahren bei der Polizei, knapp 30 Jahre bei der Kriminalpolizei und leite hier in Ulm die Kriminalinspektion 4, zuständig für Rauschgiftkriminalität und organisierte Kriminalität. Der Teilbereich, den wir heute bereden, die Trickbetrügereien durch falsche Polizeibeamte, ist so gewerbs- und bandenmäßig strukturiert und organisiert, dass wir das in der Fachinspektion aktuell bearbeiten mit einer größeren Ermittlungsgruppe und versuchen hier nebenbei, neben den Tatklärungen, natürlich auch die Kollegen der Prävention mit einzubinden, zu unterstützen und auch die Dinge aus unseren aktuellen Ermittlungsverfahren mit den Präventionsbemühungen der Kollegen zu vernetzen, auf die neuesten Dinge aufmerksam zu machen. Und dafür bedanken wir uns jetzt auch bereits bei Ihnen, dass wir die Gelegenheit heute Nachmittag haben, über unsere Problemstellungen aktueller Art zu berichten.
Ja, vielleicht sagen Sie auch, sagen wir einfach zum Problemstellung. Ich beobachte, lese, dass wohl in den letzten, ich schätze mal, so im gefühlten 2-3 Jahren dieses Phänomen, dieser, sagen wir mal, Trickanrufe, dieser Versuche mit gefakten, gefälschten 110-Nummern, die Menschen erst einmal auf die falsche Fährte zu führen und dann durch Einflussnahme, durch Druck zur Herausgabe von Geld oder Wertsachen zu bewegen, dass das so seit 2-3 Jahren irgendwo so kundgetan ist. Ich meine, ich hätte vor 3 Jahren erstmals darüber gelesen. Reisen davon gehört und jetzt auf einmal ständig liest man und hört was. Also ist dieses Phänomen erst so in den letzten 3-4 Jahren aufgekommen oder war es vorher noch nicht, sagen wir mal, so bekannt, noch nicht so öffentlich und es gibt es schon länger zurück oder wie ist das vom Entstehungsgang oder der Entstehung?
Ja, also das Phänomen der falschen Polizeibeamten und deren Anrufe bei der Bevölkerung gibt es schon länger. Die Entwicklung der letzten Jahre ist halt exorbitant. Also wenn ich kurz so ein paar Zahlen aus 2014, nicht mal 200 Fälle im Jahr 2018, jetzt Baden-Württemberg weit gesprochen, sind es 7.750 Fälle, die ja zumindest in Richtung der Geschädigten gerichtet wurden als Anrufe. Die Schadensfälle haben sich dabei von ganz grob knapp 30 im Jahr 2014 auf knapp 200 Schadensfälle in 2018 entwickelt und die Schadenssummen sind von wenigen 1.000 Euro auf aktuell zwischen 30.000 und 50.000 Euro pro Schadensfall angestiegen. Und was wir eben sehen, ist, dass die Masche permanent verbessert wird. Sie haben es gerade angesprochen, diese gespooften Nummern, also vorgetäuschten Nummern, Computer erzeugt mit beispielsweise der Vorwahlnummer 0731 und 110. Das ist praktisch nur täterseitig so aufs Display vom Telefon der Opfer gespielt, dass diese glauben, tatsächlich von der Polizei kontaktiert zu werden. Tatsächlich gibt es diese Geschichte so nicht. Also die Polizei meldet sich nie über 110. Die Bevölkerung muss sich einfach vorstellen, 110 ist eine Einbahnstraße, die von irgendeinem, der die Not hat, sich an die Polizei zu wenden, gewählt wird. Aber die Polizei ruft nie mit 110 die Bevölkerung an. Das vielleicht als ganz wichtige Botschaft. Es werden Telefonnummern schlicht und ergreifend gefälscht.
Und wenn ich das richtig weiß, wurden auch irgendwo Vorwahlen, Ulm-Vorwahl 0731 und dann, genau, das glaube ich sowieso nicht, weil das keine Ulmer Nummer ist, sondern weil die 110 sowieso eine übergreifende Notnummer ist.
So ist es.
Das heißt, wenn eine Vorwahl erscheint, ist das sowieso keine reelle Nummer.
Genau, es ist eine bundesweite Notrufnummer. De facto geht es einfach der Täterschaft darum, diesen Heimatbezug der eigenen Polizei herzustellen, weil die Bevölkerung schlicht und ergreifend weiß, in welchem Vorwahlbereich sie wohnt. Mhm. Und deswegen wird es dann so vorgespiegelt, das ist ein Teil der Überzeugung.
Also wenn ich hier anmerken darf, man muss ganz klar sagen, sobald Sie eine Rufnummer angezeigt bekommen mit 110, dann wissen Sie, Sie telefonieren mit einem Kriminellen, Sie telefonieren mit einem Verbrecher.
Klare Message und ich glaube, dann ist eigentlich sofort dann auch für denjenigen, der das sieht, erkennbar, Achtung, jetzt ist irgendwas nicht richtig.
Hm? Ja, man muss einfach auch, es muss in die Köpfe von den Menschen kommen, dass eben ist zum einen technisch möglich, wie bereits angesprochen, technisch möglich ist, diese Nummer zu fälschen und dass 110 nie von der Polizei nach außen gewählt werden kann, das ist technisch nicht möglich. Mhm. Und von daher wäre das schon mal das erste Indiz für ein potenzielles Opfer, zu erkennen, dass hier wohl eben nicht die echte Polizei am Telefon ist.
Technisch gefragt, ist es also den Verbrechern möglich, jede beliebige Nummer dort auf dem Display erscheinen zu lassen? Das heißt, generell die Frage, wenn es nur vielleicht Polizei oder auch andere irgendeine Nummern gäbe, ich weiß nicht, ob das auch schon vorgekommen ist, aber kann im Prinzip dann technisch die Verbrecherseite jede beliebige Nummer auf dem Display zaubern? Also zum Beispiel suggerieren, es ruft jetzt ein Verwandter, Bekannter oder so jemand an oder was auch immer. Das heißt, es ist eigentlich nicht für das, was es angezeigt
wird. Es wäre theoretisch möglich, dass man auch Ihre Telefonnummer von Ihrem Sender sich das einmal entsprechend übers Internet einpflegt und dann zeigt sie die Nummer ihres Senders bei den Angerufenen an.
Insofern klare Message, vertraue nicht dem, was dort steht und schon gar nicht der 110, sondern ja, prüfe kritisch und wenn irgendwo was komisch erscheint, dann sofort.
Genau, deshalb sind wir auch immer unterwegs, auch mit Flyers zum Beispiel, wo das ganz klar die Botschaft drauf ist, dass eben die 110, ich habe es eine hier für Sie mitgebracht, das lasse ich Ihnen dann auch hier.
Ja.
In der Hoffnung, dass Sie ab und zu vielleicht an uns denken und einen kleinen Werbeblock für uns streuen, dass eben die 110 nur von außen zur Polizei geht und so vielleicht ab und zu an uns denken. Deshalb dieser Aufsteller für Sie. ja. im Studio.
Nehmen wir dieses Phänomen der Falschanrufer, der Versuch, die Leute Trick zu betrügen, ist wahrscheinlich ja kein Thema, was nur Ulm und Umgebung oder das Land Baden-Württemberg, sondern ich glaube, das ist weit drüber hinaus. Also in ganz Deutschland, ich weiß nicht, ob es im Ausland ein Thema, ein Problem ist, oder?
Kann ich so aus meiner Warte zumindest nicht verifizieren. Mhm. Ich denke, solche Geschichten werden natürlich dort gefahren, wo eben auch etwas zu holen ist. Also ich denke in Anführungszeichen reichen Ländern ja, wird das, mhm. denke ich, eher dann der Fall sein,
ja. Ja,
dass man hier so versucht, ans Geld zu kommen.
Mhm. Also aus Ermittlungssicht lässt sich auf jeden Fall bestätigen, dass es ein bundesrepublikweites Problem ist, mhm. und für uns jetzt natürlich in Baden-Württemberg natürlich im Fokus durch eine Welle, die uns die letzten Wochen und Monate, insbesondere hier jetzt im Bereich Ulm, dann überrollt hat. Vielleicht zum perfiden Vorgehen, was der Kollege gerade schon angesprochen hat. Die seitherigen Präventionsbemühungen und Flyer, die zum Einsatz kamen, die haben immer darauf hingewiesen, misstrauisch zu sein und dann auch aufzulegen und sich unter der Notrufnummer 110 an die Polizei zu wenden. Zwischenzeitlich sind die Täter dann auch auf unsere Präventionstipp eingestellt und haben ihre Masche verfeinert, die dann so abläuft, dass einem möglicherweise doch misstrauisch gewordenen Opfer dann angeboten wird, sich doch sofort über die 110 an die Polizei zu wenden und sich dort die Echtheit des Anrufs bestätigen zu lassen. Und es kommt dann dazu, dass praktisch durch ein Signal am Telefon suggeriert wird, die Leitung sei jetzt unterbrochen, das Opfer wählt die 110 im Glauben, nunmehr die Polizei zu kontaktieren. Die Leitung wird allerdings dann von der Täterschaft gehalten. Es meldet sich dann unter der angewählten 110 ein zweiter Sprecher der Täter und bestätigt die Richtigkeit des Anrufs des ersten Täters und bietet auch wieder an, dann sofort wieder zu diesem ermittelnden Polizeibeamten zu verbinden. Und dann wird das Gespräch genau mit der Zielrichtung dann weitergeführt, sprich in irgendeiner Form dann von der Masche her gibt es zwei Hauptzielrichtungen zu sagen, in der Nähe wurden gerade Einbrecher festgenommen, sie sind auf einer Liste gefunden worden mit Namen und Adressen, ihr Geld und ihr Hab und Gut im Haus ist nicht mehr sicher. Und das soll dann von der Polizei abgeholt und in Verwahrung genommen werden, damit es sicher ist. Oder die zweite Variante, dass suggeriert wird, dass Bankmitarbeiter als unzuverlässig identifiziert wurden und dass auch Gelder oder Wertsachen wie Schmuck, Goldbarren, Goldmünzen in Bankschließfächern nicht mehr sicher sind. Man solle auf die Bank gehen, das Schließfach leeren und dann wiederum für die Polizei zur Aufbewahrung bereitstellen. Problem bei dem Ganzen dann auch noch, neben dem, dass jetzt die Polizei schon in Verruf gerät, werden zwischenzeitlich dann auch die Banken in Verruf gebracht und es wird darauf hingewiesen, dass dann mit diesen Bankmitarbeitern auch nicht gesprochen werden soll. Man soll nur hin, das Schließfach leeren und dann eben das Bankgebäude wieder verlassen, zu Hause das zur Abholung bereitstellen. Problem bei diesen Schließfächern ist einfach, dass alle Präventionsbemühungen der Polizei, was Angestellte der Banken anbelangt, mit Beratung am Schalter bei Geldabhebungen, dann im Prinzip ins Leere laufen, weil halt im Schließfachbereich die Bankangestellten nicht dabei sind, wenn diese Boxen mit den Wertsachen geleert werden. Damit ist dann auch keine Beratung und keine Warnung möglich.
Und bei Bankabheben ist natürlich auch die Möglichkeit, dass die Leute am Automat abheben und natürlich dann auch die Bankangestellten das nicht mitbekommen. Das heißt, mit der zunehmenden Automatisierung und weniger am Schalter direkt Kontakt zu einem Bankberater oder Bankmitarbeiter ist natürlich diese, sagen wir mal, Kontrollinstanz, wenn man das so bezeichnen will, auch irgendwo nicht mehr vorhanden.
Also Gott sei Dank ist es ja so, dass die Banken in der Regel Tageslimits haben,
ja.
was zur Abhebung kommen kann. Mhm. Der Täterschaft kommt es natürlich aber auf wesentlich größere, ich habe ja schon Summen von 30, 40, 50.000 Euro benannt, kommt es natürlich auf deutlich höhere Summen an. Sprich, es wird versucht natürlich schnellstmöglich an solchen Limits vorbeizuarbeiten, damit auch nicht die Automatenverausgabung, sondern konkret mit dem Sparbuch zum Schalter weiterzugehen, das Konto aufzulösen oder zumindest große Teile des Guthabens dann zur Abhebung zu bringen. Und das führt dann tatsächlich durch die Bemühungen der Kollegen der Prävention regelmäßig dazu, dass die in der Regel älteren Menschen dann doch in ein separates Beratungszimmer gebeten werden und nochmal auf die Masche hingewiesen werden. Es kommt das Angebot, möglicherweise auch Familienangehörige zu verständigen oder auch die Polizei. Tatsache ist aber, und das erleben wir oft in Gesprächen mit den Opfern, dass so viel Druck ausgeübt wurde, dass sich die Menschen gar nicht offenbaren möchten und zum Teil auch nicht offenbaren. Und erst dann, wenn klar ist, es ist der Schadensfall eingetreten, die Polizei hat das Geld nicht in Verwahrung, die Polizei hat es nämlich nicht abgeholt, sondern eben Straftäter, dann wird überhaupt erst klar, und es ist auch eine Riesenhürde für die Betroffenen, überhaupt zu akzeptieren und damit auch fertig zu werden, zum Opfer geworden zu sein. Also dieses Phänomen, falsche Polizeibeamte, ist aus unserer Sicht hochgradig sozialschädlich, und zwar in mehreren Ebenen, nämlich einerseits dieser finanzielle und Vermögensschaden und das andere natürlich dieser psychosoziale Schaden, der mit gar nichts zu ermessen ist. Also wir haben hier Opfer, die sehen die Geldabholer an der Haustür, sobald sie die Haustür öffnen. Die sehen irgendwelche Fahrzeuge, die sie mit der Geldabholung in Verbindung bringen. Die schließen sich ein, die haben einfach Angst und die haben vor allem leider in unsere Institution der Polizei kein Vertrauen mehr. Mhm. Und das ist auch ein ganz großer Punkt, der uns auch immer wieder erschreckt. Also wir sind ziemlich hartgesotten, wenn man das so sagen darf. Aber das, was wir hier in den Vernehmungen erleben, das ist also durchaus erschreckend. Unser Problem dabei, vielleicht auch ganz kurz angesprochen, ist das Problem, dass wir nur über das Hellfeld hier sprechen können, also was wir bei Personen erleben, die wir als Opfer kennengelernt haben. Tatsache ist aber auch, wir gehen von einem relativ hohen Dunkelfeld in diesem Deliktsbereich aus, und dabei handelt es sich dann um Menschen, die sich mutmaßlich weder an die Familie noch an die Polizei gewandt haben. Sprich, die haben nicht dieses Ventil, sie können über die Tat, sie können über die Geschehnisse sprechen, sondern sie haben im Prinzip das Problem, alles mit sich selbst ausmachen zu müssen. Da spielt dann Scham, da spielt ein schlechtes Gewissen, all diese Dinge eine Rolle. Und von dem her wäre heute auch die Botschaft von der Polizei an alle Betroffenen, wenn sie festgestellt haben, in der Vergangenheit Opfer einer solchen Tat geworden zu sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Familienangehörigen und wenden Sie sich gegebenenfalls auch direkt an die Polizei. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Ventil, um auch möglicherweise dann einfach an der Seele wieder gesund werden zu können.
Was Sie angesprochen haben, dass viele Menschen eben dann auch der Polizei nachher irgendwann nicht mehr vertrauen. Ich meine, irgendwo auch gelesen zu haben, dass ein Kernproblem ist, dass eben sehr viele Menschen auch noch eine gewisse, sagen wir, Achtung und Wertschätzung der Polizei haben, vielleicht anders als so manche junge, manche jüngere Leute heute, dass eben dieses Autoritätsverständnis oder dieses, die Polizei ist was Übergeordnetes, ist auch eine Sicherheit, die sie irgendwo darstellt, und wenn natürlich dann dieses Vertrauen in dem Maße gestört wird oder eben dann missbraucht wird, dass dann eben, wie Sie es auch sagen, dann natürlich der Schock oder die Irritation unglaublich groß ist.
Ja, das kann man absolut verstehen. Uns stört das natürlich sehr, sehr groß und ist für uns natürlich schwer zu ertragen, dass unser guter Ruf, unser Vertrauen, dass der Bürger in uns hat und dass er auch sehr gut und gerne in uns haben kann, dass dieses Vertrauen hier auf diese schändliche Weise missbraucht wird. Und deshalb vielleicht nochmal dieser Tipp, mein Kollege hat es vorhin erzählt, wie das abläuft, wenn dann die Täter die Möglichkeit bieten, doch bei der richtigen Polizei anzurufen. Wirklich der Hinweis präventiv, legen Sie selber auf. Sie, also der Angerufene, muss den Hörer auflegen, und dann, wenn er dann die Einsatzstelle wählt, dann kommt er eben tatsächlich an die richtige Polizei. Ja, und solange er sein Telefonhörer nur hält und durch dieses Klickgeräusch denkt, der Anrufende hat jetzt aufgelegt, ich wähle die 110, dann wird eben die Leitung nicht unterbrochen. Und das ist genau der Trick, wo die Täter hier praktisch die echte Polizei vorspielen. Ja, und so wird dann eben diese Masche dann weitergesponnen.
Ich denke, wir spielen mal kurz Musik. Wir sprechen, denke ich, nach der Pause einfach mal, was weiß man, was sind das für Menschen, wie ist das Ganze, was weiß man darüber und auch vielleicht die Sorge, die ich glaube, auch schon gehört zu haben, Menschen, steht da unmittelbar schon jemand vor meiner Tür? Wie funktioniert dieses Ganze bezüglich der Leute, die da vor Ort dann mehr oder weniger diese Sachen abholen und da bereitstehen? Muss man da, sprechen wir einfach nachher drüber, muss man da also quasi Sorge haben, dass da schon einer steht und wie auch immer, sprechen wir vielleicht nach der Pause. Erstmal spiele ich einen Titel Musik und der heißt Call the Police und zwar bitte die richtige Polizei und die Band heißt Hot Chocolate. Die spielen wir jetzt und jetzt sind wir da in 3,5 Minuten. Radio Free FM, die Plattform. Heute Nachmittag befassen wir uns mit meinen Studiogästen Klaus Fenstele von der Prävention Polizei in Ulm und Tom Friedrich von der Kripo-Polizei der Polizei in Ulm mit dem Thema Trickbetrüger und Prävention. Wir haben eben schon über das Thema, was es geht, ein bisschen den Hintergrund beleuchtet. Eine Frage, die mir schon so vor der Pause so im Hinterkopf war, was ist denn eigentlich bekannt? Welche Leute, welche Menschen sind denn da diejenigen, die da versuchen zu betrügen? Was weiß man, wo sitzen die, wie ist das Ganze organisiert und anscheinend sind die auch sprachlich zumindest sehr versiert und lassen den Eindruck erwecken, dass sie hier quasi aus der Ulmer Umgebung kommen, wenn die Anrufe von Ulmer folgen. Was weiß man denn ermittlungstechnisch über die Leute, die dahinter stecken?
Ja, also ich würde zweigeteilt, wie Sie es eingeleitet haben, sagen, also zu den Opfern kann man relativ schnell zusammenfassend sagen, es handelt sich um deutsche Opfer, oftmals alleinstehende Frauen oder Männer. Vom Altersspektrum her, würde man mal ganz grob sagen, 65, 70 Jahre aufwärts. Und das hängt einfach auch damit zusammen, dass die Täterschaft Online-Telefonbücher nutzt und ganz gezielt nach Vornamen Ausschau halten, die eben typische Vornamen aus eher der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts herrühren. Also ich gebe ein Beispiel. Die Rosa, die Emma, die Elfriede, die Paula, das sind bei den Frauen dann vielleicht eher Namen, wie zum damaligen Zeitpunkt getauft wurde und nicht die Chantal von heute. Und Ähnliches wäre dann wieder bei den Männern, der Erich, der Paul, der Heinz. Das sind Indikatoren. Dann wird dort angerufen und sobald sich dann der ältere Mensch tatsächlich der Stimme erkennbar nachmeldet, dann ist er ganz gezielt eben das Objekt der Begierde. Es wird versucht, diesen Menschen so lang mit geschicktester Gesprächsführung, das muss man einfach sagen, das läuft mit hohem Druck, das läuft sehr perfide, es werden Fragen gestellt, die dann wieder zu weiteren Ergebnissen führen, die dann täterseitig in das Gespräch eingebracht werden, also all solche Dinge und das muss man auch aus dem gesamten Spektrum jetzt von unseren Fällen sagen, es wäre durchaus denkbar, dass auch jüngere Menschen, die die Masche nicht kennen, sich durch diese Gesprächsführung dann verleiten lassen, Dinge zu tun, die mit normalem Verstand, sage ich mal, nicht gemacht würde. Also das hängt wirklich mit Druck, mit Gesprächsführung zusammen und deswegen, also ich kann alle Opfer beruhigen. Es gibt keinen Grund zur Scham, es gibt Grund zum Verärgertsein, keine Frage. Aber wie gesagt, die Öffnung ganz, ganz wichtig in Richtung Familie und auch der Polizei.
Also Sie sagen, klar, die sind so geschult, so manipulativ, so geschickt, dass wahrscheinlich, wenn da jemand irgendwo am Apparat erstmal dran ist, dass es da ganz schwer ist, rauszukommen, dass man wahrscheinlich schon sehr stabil und sehr, wie soll man sagen, auch dem erzeugten Druck und der Situation, mit der die Menschen dann irgendwo so konfrontiert werden, dass da schon sehr viel dazugehört, sich da wieder quasi zu befreien, Verstand zu bewahren und gegebenenfalls richtig zu ganz handeln. Genau. Also da gehört ganz schon genau. Einiges an Aufmerksamkeit. Ja,
deswegen auch unser Tipp, einfach sofort auflegen, weil das ist das Durchbrechen der Kette. Ich komme nicht in diesen Strudel der geplanten Gesprächsführung. Ich lasse mich nicht manipulieren. Es gibt dann auch keinen Grund, irgendeine Tatsache dann tatsächlich zu glauben, was hier vorgegaukelt wird, sondern einfach durch das Auflegen sofort den Cut und damit ist dann im Prinzip der Täter ausgehebelt und damit wird die Tat auch nicht zur Vollendung gebracht.
Also ich kann mich an eine Sache erinnern, da erzählte mir dann der Geschädigte, dass im Hintergrund Türen gegangen sind, dass dann plötzlich wieder angeblicher Polizeibeamte ins Zimmer trat und neueste Erkenntnisse aus der Vernehmung der bereits festgenommenen Einbrecher zum Beispiel dann mitgeteilt hat und dies dann natürlich wieder dem Opfer mitgeteilt wurde. Und so wurde ein richtiges Schauspiel, also fast wie ein Film, ja, im Hintergrund dann abgespielt, um wirklich die Echtheit der Polizei hier praktisch zu demonstrieren.
Also dreist ohne Ende, sage ich mal, was da aufgeführt wird. Meine Frage, was weiß man, die Täter, die sitzen im Ausland, die sitzen nicht in Deutschland überwiegend, hatten Sie im Vorgespräch auch schon gesagt. Was ist die Erkenntnis? Also kann man es irgendwie eingreisen?
Ja, also es sieht für uns so aus, was wir erkennen, ist einfach diese gewerbsmäßige, bandenmäßige und arbeitsteilige Vorgehensweise, ohne jetzt eine Volksgruppe generell unter Generalverdacht stellen zu wollen oder zu verunglimpfen. Das, was wir aktuell an Phänomen haben, sind Callcenter, die in der Türkei sitzen, von dort dann auch die ganzen Anrufe stattfinden. Es sind Menschen, die zumindest was wir jetzt hier haben, auch in unserer Region zum Teil groß geworden sind, die hier ja, als zweite oder dritte Generation von türkischen Einwanderern dann hier ihr Leben verbracht haben und wieder in die Heimat zurückgekehrt sind. Die sind Betreiber dieser Callcenter, die haben eine riesige Menge an Angestellten, die diese Gespräche rausgesucht aus diesen Online-Telefonbüchern dann auch tatsächlich durchführen. Und dann gibt es eben die Ebene hier. Wir sprechen einerseits natürlich, das ist der direkte Bezug zu den Opfern, die Geldabholer, die vor Ort gehen und die bereitgestellten Behältnisse abholen, die die Menschen in der Regel dann entweder vor die Haustür stellen oder in die Mülltonne legen, all solche Dinge. Und dann gibt es in Teilen zumindest die Logistikerebene hier in Deutschland. Das heißt, der Geldabholer übergibt dem Logistiker dann das Geld oder diese Wertgegenstände und der Logistiker hat dafür zu sorgen, dass dann Geld und Wertgegenstände dann auch in die Türkei verbracht werden. Nach aktuellem Stand ganz, ganz überwiegend auf dem Landweg, verbaut in Behältnisse, in Fahrzeugen. So muss man sich das arbeitsteilige Zusammenwirken der Täterschaft hier vorstellen.
Nach meiner Kenntnis versuchen die Leute wohl auch durch eine gewisse Ortskenntnis zu überzeugen. Das heißt, die wissen dann schon, der Straße so und so war was und das wissen aus bei ihnen die Ecke. Also nach dem, was ich gehört habe, sind die, was das angeht, deshalb auch immer relativ gut mit der Umgebung vertraut, weil sie sagen, die haben tatsächlich auch vielleicht in dem Ort oder in dem Umfeld schon mal gelebt. Und das nutzen sie dann und ja, munitionieren das dann auch entsprechend auf.
Ja, also einerseits klar, natürlich, es werden Freunde und Bekannte aus dem früheren Leben hier in Deutschland dann ganz gezielt angesprochen. Es ist schnelles und gutes Geld zu verdienen. Das ist, wenn man die Schadenssummen anschaut, auf der Hand liegend. Und zum anderen natürlich das Internet mit all seinen Möglichkeiten. Mhm. Ich sage jetzt mal Google Maps beispielsweise. Ich muss es nur aufmachen, wenn ich weiß, wo mein Opfer, und das sehe ich dann auch im Online-Telefonbuch, wo mein Opfer wohnt. Ich klicke es auf, ich habe dann von der Bäckerei um die Ecke bis zum Metzger oder sonst irgendwelche signifikanten Punkte. All das habe ich vor mir auf dem Bildschirm vom PC und kann das ganz toll in das Gespräch einflechten.
Ja, würde es eigentlich, weil Sie vorher das Thema Telefonbuch und Analyse der Namen gesagt haben, würde es dann aus Ihrer Sicht empfehlenswert sein oder Abhilfe schaffen, wenn jetzt die Leute sagen, oh, ich nehme meinen Vornamen raus und statt dem, was weiß ich, dem Erich steht dann halt nur E-Punkt drin oder erzeugt dann das Ausweis eines E-Punkt schon dann so eine, wie soll man sagen, Verdacht, dass hier was verschwiegen wird, dass das dann erst rechts vielleicht dann interessant ist, dort anzurufen oder was würden Sie empfehlen? Also sollen die Leute, also alt jetzt älter sind und einen markanten älteren, also nach Alter, ja, nach eben früheren Geburtsjahr klingenden Namen da drin stehen haben, rausnehmen, verändern oder was empfehlen Sie da?
Also generell muss man sagen, bei älteren Menschen wäre es zu überlegen, ob man überhaupt ein Telefonbuch einfach braucht. Also muss überhaupt, also ich sage jetzt mal, die Frau mit 76, 78 Jahren, die kennt ihr Umfeld, die Bekannten, die Verwandten sowieso kennen ihre Telefonnummer und umgekehrt, benötigt diese Frau, überspitzt gesagt, einen Telefonbucheintrag. Also das wäre eine Überlegung, wo man sagen könnte, okay, der Telefonbucheintrag, der kommt komplett raus und dann wäre die Masche erledigt.
Ja. Andererseits gibt es natürlich
zum Beispiel,
auch.
Ja. Wenn jetzt aber klar, man möchte es nicht, dann wäre natürlich, da haben Sie recht, eine Möglichkeit, den Vornamen zu kürzen. zum Beispiel. Was auf jeden Fall bei jedem Telefonbuchhändler groß muss, ist die Adresse. Weil wer muss wissen, wo ich wohne? Mhm. Ja, und ich mache dann in dem Moment, ja nicht dann die Tür auf, wie es mein Kollege schon gesagt hat, über die digitalen Medien, kann ich hier, jeder findet diesen Punkt, ja, oder diese Adresse. Dann kann diese Masche schon beginnen. Also das sind so Tipps, wo ich sage, okay, das können wir eigentlich relativ einfach umsetzen. Den Antragsteller beim Telefonanbieter und hier den Adressbucheintrag komplett löschen oder dann ändern.
Wobei der natürlich ein Jahr braucht, bis das Telefonbuch wieder neu gedruckt ist. Und derzeit ist natürlich schon viel passiert. Und es funktioniert auch nicht immer zuverlässig, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das heißt, Menschen gehen so entsprechende Institutionen, sagen, bitte rausnehmen, und nach dem nächsten Jahr steht es immer noch drin. Also dieses ist auch problematisch. Ein anderer Punkt, den ich gerade so fragen wollte, es ist natürlich so, dass inzwischen sicherlich auch viele Adressen online oder digital irgendwo gehandelt werden, verfügbar sind. Das heißt, wo dann auch inzwischen einfach Multi-Informationen, selbst wenn sie im Telefonbuch korrigiert wurde, immer noch ein alter, verräterischer, sage ich mal, Form dargestellt ist, damit auch schon letztendlich bei den Leuten sind. Also
natürlich, ich sage mal,
keine Garantie, dass es klappt.
Genau, die Datensätze, die vielleicht aus früherer Zeit bekannt sind, wir wissen das alle, Datensätze sind wertvolle Informationen, die sei es über an Kataloge geschickt oder sonst irgendwo dann verkauft werden. Natürlich habe ich da immer das Risiko, dass diese alten Datensätze zum Beispiel dann irgendwo doch wieder meine Adresse und so weiter preisgeben. Aber es geht vielleicht auch noch ein Stück weiter, wenn ich sage, okay, wir sollten vielleicht uns da überlegen, muss ich bei jedem Gewinnspiel mitmachen? Muss ich an jedem Infostand meine Adresse hinterlassen? Also das sind auch Aspekte, wo ich sage, okay, hier könnte man vielleicht präventiv sich das ein oder andere überlegen und sich vielleicht sein Verhalten dahingehend ändern, aber hier eben nicht dran teilzunehmen.
Ja, das heißt, heute wird noch viel zu gut, glaube ich, überall Adressen erlassen mit der Aussicht auf Gewinn und Gewinnspiel. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo auch sehr viel sowieso kriminell irgendwie dann auch Missbrauch getrieben wird. Ein Punkt, den ich vielleicht auch noch fragen wollte. Ich weiß, dass natürlich Menschen, die dann so etwas erlebt haben und beziehungsweise auch so einen Anruf bekommen haben, denken, es steht jetzt unmittelbar jemand vom Haus, sie werden verfolgt, sie werden beobachtet. Das heißt, haben auch die Sorge, dass im nächsten Moment irgendwo einer ihnen quasi in den Garten eindringt. Ist das aus Ihrer Sicht berechtigt, die Angst, oder ist das jetzt eher nicht der Fall? Das heißt, wenn das Telefonische, wenn es bei einer telefonischen Negativaussage, sprich, derjenige lebt auf und erkennt irgendwo den Betrugsversuch, muss derjenige fürchten, steht gleich jemand vor der Haustür und bedrängt ihn auf irgendwie körperliche Weise, oder ist das eher nicht der Fall? Was ist dort Ihre Erkenntnis oder was ist dort eher zu sagen?
Also im Phänomenbereich der falschen Polizeibeamten lässt sich mit sehr großer Deutlichkeit sagen, wenn das Telefonat beendet wird oder wenn das abgeblockt wird durch die Aussage, ich bin nicht vermögend, ich habe nichts zu Hause, ich besitze kein Bankschließfach, dann hat der Angerufene alles richtig gemacht und dann erfolgt täterseitig auch keine weitere Reaktion. Auch wichtig, die Leute werden im Erfolgs- und späteren Schadensfall ja aufgefordert, Geld in Behältnissen vor die Haustür zu stellen oder im Mülleimer oder um den Gartenzaun herum irgendwo abzustellen, am Eingangstor. Die Täter bevorzugen auf jeden Fall nicht erkannt zu werden. Die Täter wollen keinen persönlichen Kontakt mit dem Opfer. Also es ist tatsächlich auf Verschleierung der Identität angelegt. Und insoweit braucht grundsätzlich auch kein Opfer jetzt die Angst haben, dass der Täter an der Haustür gewalttätig gegenübersteht, das Messer in der Hand hat oder schlägt oder sonst was. Also das ist in diesem Phänomenbereich so jetzt nicht üblich, sondern es ist ganz klar auf Trennung zwischen Täter und Opfer ausgelegt.
Sie haben vorgesagt, dass Sie mit einer hohen Dunkelziffer auch irgendwo rechnen. Also sind das aus Ihrer Sicht dann die Hälfte oder weniger oder mehr, oder ist das überhaupt nicht zu quantifizieren? Weil ich meine, die Zahlen, die Sie vorher genannt haben, sind ja für sich schon erschreckend genug. Der Dunkelbereich, gibt es da eine Schätzung, wie viele weitere irgendwo Menschen oder da vielleicht Fälle vorgekommen sind, oder ist das nicht zu quantifizieren?
Ich denke, es wäre unseriös, hier über Zahlen zu spekulieren. Aber wenn man jetzt rein überlegt, dass im Jahr 2018 der Polizei 7.750 Fälle bekannt wurden, wobei ganz klar 7.500 Versuchstaten und nur in dem konkreten Fall 183 Schadensfälle, dann muss man einfach davon ausgehen, dass viel, viel mehr Menschen angerufen wurden und dass es über die 183 Schadensfälle hinaus, das sind jetzt dem Jahr 2%, das waren auch schon 20%, aber bei niedrigeren Fallzahlen, dass auf jeden Fall bei diesen 2% Schadensfällen mutmaßlich nochmal 2%, jetzt ohne die schlussendliche Zahl zu kennen, dass da nochmal deutliche Schadensfälle dahinter sind, wo das Opfer es entweder nicht erkennt und glaubt, das Geld ist gut aufgehoben und behütet oder sich später dann nicht eingestehen möchte, dann tatsächlich Opfer geworden zu sein. Also das ist auch bei Leuten, die wir mehrstündig in Vernehmungen betreuen und zu allen Abläufen befragen, ist das immer wiederkehrend wie eine Endlosschleife, bis das dann tatsächlich so weit im Kopf gesagt ist, ich bin Opfer geworden, es war eine Masche, ich hatte nicht mit der Polizei Kontakt, mein Geld oder meine Wertsachen sind weg. Also es ist ganz, ganz schwierig, das zu verarbeiten und von dem her, es gibt sicherlich ein Dunkelfeld. Ich würde jetzt aus dem Bauch sagen, das ist mindestens so groß wie das Hellfeld.
Ja, ein Punkt, der mich natürlich irgendwie auch beschäftigt, die Fragestellung, jetzt ist das Phänomen schon einige Jahre alt und es gibt sehr, sehr viele Fälle. Ich lese das sehr oft im Internet, gut, das lesen vielleicht ältere Leute nicht so. Man hört es im Radio, man hat es auch im Fernsehen schon berichtet. Wir machen heute die Sendung. Jetzt natürlich die Frage, ist das für die Menschen im älteren Spektrum, die überwiegend betroffen sind, einfach nicht die richtige, sind es nicht die richtigen Informationskanäle? Spricht sich das nicht rum oder wissen die Leute es auch? Und wenn ich sie richtig verstanden habe, vorher sind die so geschickt manipulativ, dass die es in dem Moment einfach verdrängen, vergessen? Oder wie ist die Situation? Weil jetzt sag mal, jemand, der das hört, sagt, Mensch, langsam müssen es doch alle Leute mal wissen. Müsste ich es doch auch vielleicht rumsprechen, auch vielleicht gerade unter den Menschen, die zusammensitzen, auch vielleicht älter irgendwo sich austauschen und Kaffeekränzen, sage ich mal, oder irgendwie sich austauschen. Die Information, ist die einfach nicht noch nicht genügend geteilt? Sind die Kommunikationswege nicht hinreichend? Oder ist es einfach, dass die Kommunikation oder das Wissen um dieses Problem in dem Moment vergessen wird, wo dann tatsächlich jemand anruft?
Also wir hier beim Polizeipräsidium in Ulm haben vier hauptamtliche Berater, die speziell für so Betrugsmaschen Vorträge abhalten bei den Bürgern. Dann haben wir noch einen Nebenamtlichen, der dies auch betreut. Wir haben wirklich hier sehr viele Vorträge schon abgehalten. Nicht nur den falschen Polizeibeamten als Betrugsmasche, eben auch zum Beispiel diesen Enkeltrick oder Kreditkartendiebstahl und. Die ganzen Dinge, die es der falsche Handwerker, der vor der Türe steht und, haben wir wirklich schon oft, und da werden wir auch nicht müde, es weiterhin zu tun, bei der Bevölkerung dargestellt und versucht aufzuklären. Und eigentlich wissen es mit Sicherheit viele. Ich weiß auch, dass zum Beispiel beim Enkeltrick ist nicht selten der Fall ist, dass ein Opfer diesen Trick schon kannte, also von ihm schon gehört hat und trotzdem darauf reinfiel. Zu erklären, aus meiner Sicht zumindest, ist es so, dass wahrscheinlich dieser Überrumpelungsmoment, ja, dieses plötzlich vor einer Situation stehe und konfrontiert wäre mit einer Sache, die so jetzt eigentlich noch gar nie da war, ja, dass diese Situation dann das normale Denken ein Stück weit ausschaltet und dann natürlich auch, wenn ich vielleicht den Enkeltrick vielleicht kurz nennen darf, hier eben auch diese zeitliche Dringlichkeit, ja, das muss innerhalb von 2 Stunden braucht dieser Enkel oder die Enkelin dann das Geld zum Beispiel, ja, dass hier so ein zeitlicher Druck aufgebaut wird, dass das Opfer eigentlich so richtig zum Nachdenken gar nicht kommt. Ich erlebe es immer wieder in meinen Vorträgen, dass dann die älteren Menschen sagen, ja, wie kann man nur? Ja, also jeder ist, wenn ich dann aktuelle Fälle schildere, wie vor den Kopf gestoßen und kann jetzt nicht verstehen, warum Menschen so etwas tun. Mhm. Ja, also von daher müsste man denken als Vortragender, die Leute haben es verstanden und werden hoffentlich nicht mehr hier Opfer werden oder nicht Opfer werden durch so eine Masche, aber der Enkeltrick, der besteht seit circa 20 Jahren. Also wir haben einen Film über den Enkeltrick, da sind noch D-Mark-Banknoten mit dabei. Also das heißt, das Wechsel war 2001, also wir sind irgendwo bei 20 Jahren Enkeltrick und er geht immer noch. Ja, also von daher, und wir machen ja auch schon Prävention in der Richtung schon über diese lange Zeit und trotzdem, ja, er funktioniert trotzdem. Weniger, klar, momentan ist der Hype beim falschen Polizeibeamten, das, was uns auch sehr drückt. Und hier versuchen wir eben auf viele Kanäle, aber wie gesagt, eben auch durch Vorträge und so weiter, aber auch auf Messeständen waren wir jetzt vor kurzem im Polizeipräsidium an vier Stellen unterwegs, versuchen wir hier die Botschaften, die Hinweise in die Bevölkerung zu bringen, um eben ja, den Betrug zu verhindern.
Ich denke, wir spielen noch mal kurz Musik, bevor wir dann zum letzten Block kommen. Ich habe noch mal was ausgesucht. Titel heißt Police Encounters. Ich kann gerne den Artist, der dahinter steckt, gar nicht erkennen, aber sage ich nachher. Auf jeden Fall noch mal ein Thema oder ein Titel, der zum Thema passt. Hier ist noch mal Musik und anschließend geht es in der Plattform weiter. Radio Free FM, die Plattform. So, wir waren ja ganz ins Gespräch vertieft, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass die Musik schon zu Ende ist. Aber wir sind wieder da. Hier ist die Plattform beim Thema oder mit dem Thema falsche Polizisten, Prävention, Trickbetrüger. Und wir haben schon gerade ein bisschen ja weiter erhellt, was so da zu dem Thema relevant ist und ein bisschen natürlich auch eben in der Pause noch diskutiert, was sagen wir. Und ein Punkt war natürlich, wir wollen oder Sie möchten auch nochmal gerne verdeutlichen, dass die Polizei sich ja sehr, sehr intensiv Gedanken macht. Vielleicht können wir auch gerade nochmal darstellen, in welcher Weise Sie wo, an welcher Stelle auch die Infos suchen, versuchen zu kanalisieren oder was eben auch Ihre proaktive Arbeit ausmacht, eben auch um zu verdeutlichen, dass wir nicht nur, oder Sie nicht nur reagieren, sondern auch proaktiv tätig sind.
Ja, aus kriminalpolizeilicher Sicht ist vielleicht explizit durch diesen sehr, sehr engen und täglichen Kontakt mit den Opfern auch ein hohes Maß an Betroffenheit unsererseits eben festzustellen. Auch weil unter anderem Eltern von Kolleginnen und Kollegen schon betroffen waren und wir auch diese Fälle dann unter uns diskutieren. Und von daher machen wir uns eigentlich ganz intensiv Gedanken darüber, welche Zielgruppen neben den älteren Menschen können wir ansprechen und welche sind dann individuell geeignete Medien. Also wie gesagt, es geht darum, das Opfer selbst zu erreichen, aber auch das gesamte soziale und familiäre Umfeld. Das sind Kinder und das sind Enkel und alles, was sich drum im Sozialen abspielt, also ich sage mal von Bankbesuchen über Kirchen, Arbeiterwohlfahrtsnachmittage, Behördenkooperationen, all solche Dinge versuchen wir individuell zu nutzen. Also es ist uns durchaus klar, dass wir die älteren Menschen weniger in den sozialen Netzwerken oder auch wie hier bei Radio Free FM treffen würden. Aber uns kommt es auf das Gesamtpaket und die Leistungen und Beiträge aller im Umfeld der potenziellen Opfer an. Insoweit würden wir jetzt natürlich eher die Printmedien im Fokus sehen, die von älteren Menschen dann halt gelesen werden oder auch beispielsweise Radiosender, die sich vom Programm her eher an älteren Menschen ausrichten und dann dazu auch das geeignete Medium wären.
Weil Sie sagen, es gibt ja von Ihnen auch, das haben Sie auch zum Teil bei uns mitgebracht, den einen oder anderen Infoflyer, die eine oder andere Broschüre. Das heißt, wer jetzt an der Stelle auch sich informieren möchte oder entsprechend Info haben möchte, kann das, wenn er nicht Internet hat, auch kann der bei Ihnen vorbeilaufen und sich entsprechend informieren oder auch gegebenenfalls bei Ihnen einen Termin vereinbaren und sich nochmal in Bezug auf das Thema persönlich informieren oder welche Möglichkeiten stehen da bei Ihnen?
Also generell ist es bei uns ja so, dass an allen Polizeidienststellen Flyer ausliegen zu allen möglichen Deliktsfeldern. Natürlich auch zum Thema falsche Polizeibeamten, Trickbetrüger etc. pp. Und dort kann jeder Bürger sich bedienen und sich entsprechend auch dann informieren. Ein persönliches Gespräch zum Thema einer Betrugsmasche werden wir so wahrscheinlich nicht hinbekommen, aber wir versuchen natürlich wirklich über das ganze Präsidiumsbereich hinaus mit Vorträgen hier die älteren Menschen zu erreichen. Und ich merke es auch an den Nachfragen von sozialen Einrichtungen, von sozialen Verbänden etc., dass dieses Thema wirklich auch den Verantwortlichen solcher Vereine unter den Nägeln brennt. Und wir werden sehr stark nachgefragt derzeit mit Vorträgen. Und so hoffen wir, dass wir diese diese Botschaften tatsächlich dann auch mit Beispielen belegt, so darstellen, in der Hoffnung, dass sie die Senioren eben nicht Opfer von solchen Taten werden. Wie gesagt, auf jeder Dienststelle sind Flyer vorhanden, man kann sich hier informieren. Man kann, manche, es sind nicht wenige Senioren auch schon im Internet unterwegs, also das darf man nicht ganz verkennen.
Und unser Eins wird auch immer älter.
Die jüngeren Senioren sowieso. Ja, und klar, die Polizeiadressen sind, denke ich, bekannt. polizei-beratung.de bekommen Sie Informationen zu allen möglichen Bereichen bei der Polizei. Und so kann man sich schon ein gutes Bild machen über die Vorsichtsmaßnahmen, die man hier treffen kann. Vielleicht gerade Vorsichtsmaßnahmen würde ich hier noch ein kurzes Schwenk machen. Ich habe es schon gesagt und ich will es noch mal gerne wiederholen. Die Telefonbucheinträge sind uns wirklich wichtig. Lassen Sie ihn weg, wenn Sie ihn wirklich nicht brauchen. Kürzen Sie Ihren Namen bzw. Ihren Vornamen. Die Adresse muss auf alle Fälle entfernt werden. Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, und das möchte ich hier nachholen, das Misstrauen. Sie müssen wirklich misstrauisch sein. Und ich sage auch immer bei meinen Vorträgen, manchmal beschleicht einem so ein komisches Bauchgefühl. So im ersten Moment. Und auch auf dieses Bauchgefühl kann man ein Stück weit vertrauen. Ein Signal sein, dass hier etwas nicht stimmt. Also misstrauisch zu sein ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und dann sage ich immer wieder zu den Senioren, legen Sie auf. Auch eine wichtige Botschaft, auflegen, überlegen, was ist gerade passiert, kann das überhaupt sein, tauschen Sie sich aus mit jemand anderem, mit einem Nachbar, mit Verwandten, vielleicht auch eben Jüngeren, um zu erkennen und nachfragen zu können, ob das, was hier gerade läuft, ob das überhaupt richtig ist. Gerade bei zum Beispiel beim Enkeltrick ist es für mich immer ein großes Anliegen zu sagen, rufen Sie Ihren Enkel an der Ihnen bekannten Nummer an. Nicht die Nummer, die Sie im Display sehen, sondern die Ihnen bekannte Nummer. Rufen Sie den Vater, die Mutter von diesem Enkel an, um eben zum Beispiel zu verifizieren, ist es tatsächlich mein Enkel oder ist hier was faul? Vor allem, eben wenn es um sehr viel Bargeld geht, dass hier der Täter Ihnen mehr oder weniger abschöpfen will, ist höchstes Misstrauen angebracht. Auch ein Thema, limitieren zum Beispiel des täglich abhebbaren Geldbetrages bei der Bank, wäre so ein Trick. Und dann natürlich leider haben Frauen, was zum Beispiel diesen Enkeltrick anbelangt, oft ein großes Mutterherz und lassen sich hier höher überrumpeln, wie zum Beispiel Männer.
Also von daher, wie Sie es auch schon gesagt haben, auf jeden Fall sehr, sehr misstrauisch. Und vielleicht sollen wir es auch nochmal sagen, weil das ist so ein Punkt, wo ich glaube, dass eben viele Menschen sich austricksen lassen. Telefonnummern sagen nichts, die können beliebig gefaked, beliebig falsch übermittelt werden. Und ich glaube, das ist ein Punkt, was eben viele ältere Menschen nicht wissen. Die 110 kann falsch dargestellt werden. Es kann im Prinzip jede Nummer manipuliert werden. Also im Prinzip davon nichts glauben. Es können natürlich umgekehrt der eine oder andere sagen, er nimmt dann gar kein Telefon mehr ab. Das ist dann vielleicht auch, auch wieder schwierig, oder?
Aber ich hatte genauso ein Aha-Erlebnis wieder gestern. Waren wir in Ehingen mit dem Infomobil und hatte ich einem Senior genau gesagt, diese 110, die kennst du bei Ihnen nie Anzeige. Und der war erstaunt, dass es dann eben eine falsche Nummer war und dass man überhaupt die Möglichkeit hat, diese Nummer zu fälschen. Ist ja bei vielen älteren Menschen ja gar nicht im Kopf zu denken, dass man eine Nummer fälschen kann.
Und wenn wir gerade das Thema Nummern haben, ich höre und sehe und habe es auch selber schon erlebt, dass auch ganz komische Nummern natürlich, das glaube ich auch ein bisschen in die Richtung gehen, dass irgendwie 0800er Nummer anrufen, dass irgendwie Nummern anrufen, die dann wieder auflegen oder auch nichts und sich nicht melden. Ich glaube, das hat auch zugenommen, dass irgendwelche anonymen Nummern anrufen, sich niemand meldet und die Leute versucht werden, verleitet zu werden, irgendwo zurückzurufen. Ist das auch ein Thema, was bei Ihnen Präventions- oder in dem Kontext irgendwo in Betracht ist?
Ist bei uns auch ein Thema, wird auch oft nachgefragt natürlich, was steckt dahinter?
Ja.
Was steckt dahinter in diesen ganzen Anrufen? Und da müssen wir ehrlicherweise sagen, genau wissen wir es nicht. Ja, es kann ein Kontrollanruf sein, ist jemand zu Hause oder nicht. Ja, es kann eine versteckte Werbeanruf sein, wissen wir alles nicht. Wenn es zu extrem wird, haben wir auch schon vorgeschlagen, vielleicht eine Nummer hier sich geben zu lassen, aber das ist oft dann schwer, es umzusetzen. Da muss meistens was Größeres passieren, damit man hier eine andere Telefonnummer bekommt. Aber generell können wir es nicht sagen. Manchmal steckt auch eine Betrugsmasche dahinter. Man ruft dann diese Nummer zurück, dann läuft ein Gebührenticker im Hintergrund und ich muss dann entsprechende Gebühren zahlen, weil ich diese Nummer angerufen habe. Auch das ist dann eine Masche, an Geld zu kommen. Aber poppt momentan meines Wissens so nicht auf.
Aber der Punkt ist zum Beispiel, wenn du versuchst rauszufinden, ist jemand zu Hause, ist nicht zu Hause, um dann gegebenenfalls noch einzusteigen oder so Geschichten, könnte auch nicht ganz ausgeschlossen sein, dass die Leute von daher auch vielleicht, sollen die Leute sich notieren, wenn solche Anrufe kommen, sollen sie Buch führen, wer was, wie, welche Nummer, was sie sehen?
Wurde alles schon gemacht und in aller Regel laufen dann diese Nummern ins Leere, man kann sie nicht nachverfolgen.
Ja, ja. Auch wahrscheinlich irgendeine Fake-Nummer, ähnlich, dass man es nicht nachvollziehen kann.
Genau, oder sind sie irgendwo aus dem Ausland, dann ist es auch erledigt.
Ja, rechtlich kann man die Leute wahrscheinlich auch nicht belangen, wenn sie im Ausland sitzen, oder? Das heißt, auch wenn sie jemanden jetzt ermitteln würden, der zum Beispiel nach diesen falschen Polizisten oder diesen Einsatz-0-Geschichten steckt im Ausland, könnten sie, selbst wenn sie es rausfinden würden, wahrscheinlich nicht aktiv werden, oder?
Also in diesem Bereich wird man sicherlich nicht mit irgendwelcher internationaler Rechtshilfe bei Versuchen jemand erreichen können und auch irgendeiner Strafe zuführen können. Also für mich jetzt nochmal einfach, weil auch die Zeit zu Ende geht, ganz wichtige Botschaft einfach, der Kollege sagt es richtig, das gesunde Misstrauen, dem Trauen im Hinblick auf das Bauchgefühl, wenn hier die Alarmsignale hochgehen, dann, wenn so ein verdächtiger Anruf eingeht, tatsächlich zu sagen, ich will damit gar nichts zu tun haben, sofort aufzulegen und zwar selbst aufzulegen, im Hinblick darauf, dass es so ein Anruf sein kann, dann auch tatsächlich die Polizei zu verständigen auf der Notrufnummer und bitte da auch keine Scheu. Wir sind 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr erreichbar auf der 110. Es rufen Menschen aus ganz anderen Gründen die 110. Also wenn ich denke, ich bin Opfer einer Straftat, dann darf ich diese Nummer auch nutzen. Vielleicht auch das ganz sichere Wissen. Die Polizei holt kein Geld und keine Wertsachen ab. Und ganz wichtig, wenn Not- und Gefahrenlagen wären, wie beim fingierten Einbruch in der Nachbarschaft, dann kommt die Polizei mit Blaulicht und mit dem Streifenwagen und in Uniform. Sie kommt nicht durch Kriminalbeamte in Zivil, die irgendwelche Rucksäcke vor der Haustür abholen. Also hier immer ganz klar das Signal, Vorsicht, ich gehe jetzt gerade irgendeinem Straftäter auf den Leim und das muss nicht sein, hier werden Biografien gebrochen.
Ja, und nochmal für alle, die es genau wissen wollen, man erreicht sie entweder übers Internet oder über Telefon oder
Über das Polizeipräsidium Ulm, ganz normale die Prävention. Was ich vielleicht noch, haben wir die Zeit?
Wir haben noch 20 Sekunden etwa.
Ich hoffe und wünsche, dass alle jungen Hörer, die heute vielleicht hier zuhören, diese Botschaften, diese Hinweise an ihre Eltern, an ihre Opas und Omas weitergeben, in der Hoffnung, dass sie nicht Opfer einer Straftat werden.
Hoffen wir das Beste. Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war die Plattform zum Thema Trickbetrüger und Prävention heute Nachmittag. Meine Studiogäste waren, sagt Ihnen mal kurz Ihren Namen.
Tom Friedrich.
Und Klaus Fensterle.
Moderation Michael Trost. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. War ja schon wieder. Das war die Plattform für die Woche. Ich bedanke mich nochmals. Macht's gut, bis bald und tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.